für diejenigen, die heute hier zu Gast sind. Der ganze Sinn dieser Tisch hier und das Werkzeug ist unser Thema Mitarbeiterschaft. Danke. Letzte Woche hat Peter, der gebende Mitarbeiter, gepredigt und ich habe gehört, es ist gut angekommen, wenn man zum Thema Opfer was sagt und es kommt gut an, ist ein Zeichen dafür, dass der Geist Gottes in unserer Mitte war. Also das Thema, was Peter hatte letzte Woche, war echt eine Herausforderung. Und ich denke, dass unser Pastor Jörg mich gebeten hat zum Thema Barmherzigkeit. Mitarbeiter als barmherziger Mitarbeiter auch etwas im Sinne hatte. Und das ist, dass ich vielleicht das selber gebrauchen kann, mich ein bisschen mit dem Thema zu beschäftigen. Barmherzigkeit. Ich bin der unbarmherzige Samariter. Aber ich bin Jörg dankbar für das geschenkte Vertrauen, obwohl bei mir nicht immer alles stimmt. Und freue mich echt. Das gibt eigentlich kein besseres Thema als Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist Liebe. Geduld, Langmut, Gnade. Und es ist einer der Eigenschaften Gottes. Und wenn man auch nicht sagen kann, Liebe ist die Eigenschaft Gottes. Gott ist Liebe. Und wenn er von sich selbst spricht, spricht er von einem Gott, der barmherzig ist, langmütig und gütig. Ich wollte aber zuerst, bevor wir zum Thema Barmherzigkeit kommen, einfach ein paar Bibelstellen vorlesen, die es deutlich machen, dass wir, und wir sind alle Mitarbeiter, alle Glieder im Leib, alle Glieder der Gemeinde sind Mitarbeiter. Es gibt keine passive Glieder, wir sind alle aktive Glieder. Jeder hat seine Aufgabe, seinen Platz im Leib. Und das eine dient das andere. Es ist also unsere Beziehung in der Gemeinde und auch als Gemeinde nach außen hin ist aktiv. Jesus sagt, kommt und setzt euch hin. Nein, er sagt, kommt und folget mir nach. Die Nachfolge Christi ist aktiv. Und da wollte einfach bereits schon im Alten Testament, ich lese einfach ein paar Verse, wer schnell nachschlagen kann, soll es tun. Zuerst in Zacharia, Kapitel 7 und Vers 9, beziehungsweise auch 8. Und des Herrn Wort geschah zu Zacharia, dass der Herr Zebaoth sprach, richtet Recht und ein jeder erweise sein Bruder Güte und Barmherzigkeit. Da sehen wir, wie wichtig das ist innerhalb des Leibes, dass wir barmherzig zueinander sind und tut nicht Unrecht den Witwen, Waisen, Fremdlingen und Armen und denke keiner gegen seinen Bruder etwas Arges in sein Herzen. Das ist schon unbarmherzig. Einfach dieser Gedanke gegen meinen Bruder. Dann machen wir einen schnellen Spaziergang ins Neue Testament und lesen in Paulus' Brief an den Gemeinden in Kolosse, Kapitel 3 und die ersten Verse, oder gar nicht, Vers 12. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebte, herzliches Erbarmen. Erbarmen ist nicht eine Sache des Verstandes allein, sondern es ist eine Herzensgesinnung. Im Bieder bin ich ein barmherziger Mensch, weil mein Herz empfindet für andere, oder ich bin's nicht. Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Wir haben bereits schon gesehen, immer wieder in den letzten Wochen, dass das eigentlich auch den Wesen Gottes entspricht. Demütig, sanftmütig. Er sagt, kommet her zu mir, denn ich bin demütig und sanftmütig. Matthäus 11, das haben wir in den letzten Wochen so oft gelesen und zitiert. Und ertrage einer den anderen, vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. 3. Judas, das ist mit Höchstwahrscheinlichkeit, meiste Ausleger meinen, das ist der Bruder von Jakobus, das heißt der Halbbruder Christus, Jesus Halbbruder. Er schreibt in, es gibt ja nur ein Kapitel in Judas. Judas ist eigentlich von seiner Art her, in seinem Brief ist es deutlich, ist das ein Krieger. Ihm geht es um Wahrhaftigkeit. Und er spricht gegen den Irrlehrer. Er ist ein Mann mit Charakter. Er nimmt kein Blatt vor den Mund, er sieht die Dinger, wie sie sind und spricht sie an. Dennoch spricht er aber in diesen, ja, gottgegebenen Eifer und Streben nach Wahrheit und Wahrhaftigkeit, ist er barmherzig. Und er schreibt in Vers 22, oder lass uns mal ab 21 lesen, oder sogar 20. Ihr aber, meine Lieben, erbaut euch auf einen allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist und erhaltet euch in der Liebe Gottes und wartet auf die Barmherzigkeit unser Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Und erbarmt euch derer, die zweifeln. Ich werde oft ungeduldig. Wie geht's euch? Mann, so viele Jahre laufen wir hinterher. So oft haben wir gefastet und gebetet. Nachts ins Auto gestiegen, losgefahren. Ich hab die Schnauze voll. Das ist unbarmherzig. Es gibt Menschen, die schwach sind. Ihre Herkunft, ihr Charakter, ihr Wesen. Thomas war ein Zweifler. Christus war aber so barmherzig. So weit ist er den auf Deutsch zweifelnden Thomas. Ihn ging hier. Greif mal rein, meine Seite. So sollten wir auch sein. 4. Schauen wir zu Petrus. Es ist hier eine Mahnung einer ganzen Gemeinde. In Kapitel 3 und Vers 8 und 9 lesen wir 1. Petrus: Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt. Wiederum, es ist eine Gesinnung. Mitleid, Das ist die Bereitschaft mitzuleiden. Muss ich euch nicht erklären aus Geschulten in der deutschen Sprache. Aber man liest das Wort einfach und denkt, Mitleid ist nicht nur ein Empfinden, sondern es ist die Bereitschaft, sich dem Leid des anderen zu fügen. Demütig. Vergelt nicht Böses mit Bösen oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Und da haben wir, glaube ich, noch eins. Und zwar in Philipper. Philipper Kapitel 2. Und wir lesen ein paar Verse. Ist nun bei euch, das ist auch hier ein Wort an der Gemeinde, Ermahnung im Fleisch. Ermahnung in Christus. Die Gesinnung, die wir haben müssen, wenn wir zueinander gehen und ermahnen wollen, das ist nicht in Überheblichkeit, Selbstgerechtigkeit, in Zorn, das ist Fleisch, sondern in Christus. Ermahnung muss immer in Christus sein. Ich habe so oft ermahnt und eigentlich war es ganz fromm, versteckte Rache. Aber das kennt ihr ja nicht. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit. So sollte eine Gemeinde sein, oder? Wir lesen das so schnell. Wenn wir so wären, oder je mehr wir so werden, je mehr Leute werden wir hier hineinziehen. Da müssen wir gar nicht Leute Druck machen und ihnen schlechtes Gewissen machen, sie sollten auch mal zum Gottesdienst kommen. Oder die werden hingezogen durch die Kraft der Liebe in unserer Mitte. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit. So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Nicht trächtig, sondern einträchtig. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Seid so untereinander gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Hier sehen wir, wie Paulus und Judas und Petrus uns ermutigen zu Barmherzigkeit hin. Barmherzigkeit fügt zusammen. Gnade und Barmherzigkeit gehen miteinander. Ist es auch grundsätzlich, ich habe viel nachgelesen, es ist schwierig, sie auseinander zu knöpfen. Was ist nun Gnade und was ist Barmherzigkeit? Die gehören sehr eng miteinander verflochten, im Alten wie auch im Neuen Testament. Und komischerweise ist, und dazu kommen wir auch später, Gnade, Barmherzigkeit und Wahrheit. Interessant ist, dass durch die Wahrheit, durch die Tatsache, dass ich erkenne im Licht Gottes, wer ich bin, dass ich Barmherzigkeit lerne. Die Erkenntnis meiner eigenen Unzulänglichkeit, Unvollkommenheit, mein Versagen, mein Zu-Kurz-Kommen steht in direktem Verhältnis zu der Erkenntnis der Barmherzigkeit und Liebe Gottes. Und wir singen's. Und dennoch liebst du mich. Und ich muss es ehrlich sagen, und das ist nicht nur Gefühl, auch wenn es mich bewegt. Ich verstehe nicht. Ich kapiere das nicht. Ich verstehe die Schöpfung, verstehe Evolution nicht. Und so wunderbar und unvorstellbar, wie die Schöpfung erscheint, kann ich es glauben. Womit ich Mühe habe, ist, diese Frage, wie kommt es, dass Gott mich liebt? Das verstehe ich nicht. Das geht bei mir nicht rein. Ein unreiner, rebellischer Mensch, von Gott geliebt und in so eine nahe Beziehung, so eine intime Beziehung hineingebracht. Unvorstellbar. Ich werde es nie kapieren. Und weißt du, was es in mir erzeugt? Freude zum Anbeten. Das ist der Grund, warum ich ihn anbete. Wegen seiner Barmherzigkeit an meine Person. Gnade und Barmherzigkeit. Ich habe es einmal und habe es auch in dieser Gemeinde öfters eigentlich zitiert. Dennoch sage ich es, weil es sicherlich neu ist, auch für einige. Gnade ist, wenn du das nicht bekommst, was du verdient hast. Was hast du verdient? Den Tod. Das ist Gnade. Barmherzigkeit ist die Sahne obendrauf. Wenn du das bekommst, was du nicht verdient hast, die Güte, das Beschenktsein von Gott, alles, was dazukommt zu der Gnade, Gott ist ein Gott der Gnade und deswegen sollen wir als sein Leib seine Gnade widerspiegeln. Und viele Menschen sagen, ja, der Alte Testament, naja, das ist doch kein Gott der Gnade. Und rein menschlich logisch kann man das verstehen, wenn man manche Stellen liest, auch den Psalm, wo David wirklich loslegt. Ne? Und wir brauchen da die Brille des Heiligen Geistes, die uns einfach das Alte Testament erklären. Entschuldigt, danke, Jörg, danke. Siehst du, es ist ein barmherziger Pastor. Es bewegt mich immer wieder, wenn ich manche Stellen im Alten Testament lese, das ist wie das Neue Testament, das ist nicht anders, es ist derselbe Gott. Gott war nicht anders im Alten Testament, also nur wir im Neuen Testament sind durch Jesus Christus Gott näher gekommen. Er ist das Licht der Welt. Wir leben nach der Kreuzigung, nicht zuvor. Und zuvor war es ein bisschen alles duster. Es war schwer, es zu verstehen. Dennoch haben viele Männer Gottes bereits schon, wie auch gerade David und Salomo, die konnten und viele Propheten ins Neue Testament hineinschauen und nach dieser Verheißung Jesus Christus die Wahrheit erkennen und sehen im Lichte Gottes. Aber nicht alle. Und manchmal macht uns auch Mühe das Alte Testament. Aber dennoch sollten wir doch schauen, was Gott von sich sagt hier über seine Person, wer er ist. Nachdem Mose auf den Berg gegangen ist, um die Ordnung Gottes zu empfangen fürs Volk. Und er verlässt seine Kinder, die Israeliten, und sagt, Kinder, seid lieb, ich gehe mir auf den Berg, ich will Gott suchen. Und er verschwindet, kommt zurück und da geht's ab. Ne? Die haben sich ein goldenes Kalb gebastelt, ne? Und die tanzen um dieses goldene Kalb herum und beten das an und machen Party. Na, einfach die innere Lust freien Lauf gegeben. Und da ging es ab wie vor Noah. Und in diese Situation hinein spricht Gott, nachdem sie dies getrieben haben, und sagt oder spricht darüber, wie sein Herz ist, sein Volk gegenüber. Und das ist das Alte Testament, Kinder. 2. Mose, 34 und Vers lesen wir ab 6. Und der Herr ging vor seinen Angesicht vorüber und er rief aus: Herr, Herr, Gott. Und hier haben wir es, dieses Wort. Barmherzig. Das ist eine Eigenschaft Gottes. Er wird dadurch erkannt. Durch seine Barmherzigkeit. Seht ihr, wie wichtig es ist, dass du und ich auch so sind wie er, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue. Ich bin unbarmherzig von meiner Natur her, ich bin ungnädig, ich bin ungeduldig bis zum Gehtnichtmehr mit meiner Frau und Kindern. Mit Gnade habe ich meine Probleme. Ich hätte lieber Gericht zu Hause. Und um Treue habe ich gerungen, mein Leben lang. Das sind nicht Dinge, die so menschliche Eigenschaften sind. Das ist etwas, was Gott in uns schaffen will nach der Bekehrung. Der tausende Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretungen und Sünde, aber ungestraft lässt er niemand, sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und an Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Er sucht die Wahrheit, die Wahrhaftigkeit, er rüttelt uns durch. Er bringt das Böse, das Üble in uns an der Oberfläche. Er sucht es, um uns zu befreien, nicht um uns zu vertilgen. Er hat keine Freude daran. Nicht einmal, wenn Heiden vernichtet werden, hat er nicht, weil er sich danach sehnt, dass Menschen umkehren. Das ist seine Gesinnung. Wir werden sehr geprägt von, und meine Kinder haben es oft aus der Schule, aus der Uni und auch, ja, sogar manchmal bei Seminare oder Bibelschulen, oder wir haben es auch, das Problem mit Zeugnissen von anderen. Andere wollen uns erzählen, wie Gott ist. Ich weiß, wie Gott ist. Das steht hier drin und ich erlebe das. Und er ist so, wie es hier steht. Ich habe geschmeckt und gesehen, dass der Herr barmherzig ist bis zum Gehtnichtmehr. Und dass es keiner gibt auf dieser Welt, der so geduldig ist und vor so großer Güte wie mein Gott. Deswegen liebe ich ihn. Deswegen bete ich ihn an. Ich habe in Verbindung mit der Intermissions monatliche oder vierteljährliche Zeitung mal einen Artikel geschrieben, zu der Frage, zum Thema so, wie siehst du Gott, wie sehen wir Gott, das prägt uns sehr. Und ich wollte nur ganz kurz einen Abschnitt davon lesen. Zitat Jeremia 31,3: Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Da sagt doch ein verliebter Mann seine Frau. Es gibt keinen schöneren Ausdruck. Das kriegen wir nicht einmal hin, ne? Oder? So zu lieben wie Gott, mit ewiger Liebe, von jeher habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen. Aus lauter Gnade, aus lauter Barmherzigkeit. Diese Worte finden wir schon im Alten Testament. Gott ist von jeher ein Gott der Liebe und Barmherzigkeit. Ein Gott, der sich freut in der Vergebung. Als sein Leib haben wir den Auftrag, die frohe Botschaft in die Welt zu tragen. Und hier, das betrifft auch uns als Mitarbeiter. Und dazu möchte er uns umwandeln in sein Ebenbild. Wir sollen so sein, wie er ist. Damit dies geschieht, müssen wir ihm erkennen, wie er ist. Sonst entsteht die Gefahr, dass wir vom einen Gott reden, dem wir nicht ähneln. Das Bild, das wir von Gott haben, ist also von äußerster Wichtigkeit. Wir müssen uns ausstrecken, ihn zu sehen, wie er ist. Das ist ganz persönliche Sache. Ich weiß, wie Gott ist, und das kannst du mir nicht nehmen. Das kann mir auch kein Theologe nehmen. Und das lasse ich mir auch nicht nehmen von irgendein Atheist oder irgendein religiöser Schwärmer, der mir erzählt, wie Gott ist. Ich weiß. Schmecket, das ist ganz persönlich. Schmecket und seht, wie der Herr ist. Damit es geschieht, müssen wir ihn erkennen, wie er ist. Sonst entsteht die Gefahr, dass wir von einem Gott reden, dem wir nicht ähneln. Das Bild, das wir von Gott haben, ist also von äußerster Wichtigkeit. Wir müssen uns ausstrecken, ihn zu sehen, wie er ist. Wie oft habe ich mir, ich spreche von mir selbst, habe ich mir über andere Menschen sagen lassen, du, so ist er nicht, wie du denkst. Kennt ihr das? Ah, ich kenne ihn schon. Da ist ein Schweinhund. Das ist ein ganz Linker. Den kannst du nicht vertrauen. Wie oft vermitteln wir das? Oder so ist sie nicht. Nicht selten passiert das, dass ich so in Gefahr gebracht werde, dass ich ein falsches Bild von anderen Menschen bekomme. Ich musste auch oft einsehen, persönlich, dass mein Bild oder das Bild, das ich habe von Gott, ein selbstgemachtes Bild ist. Und dass es auch falsch war. Es war anhand von subjektiven, persönlichen Anmaßungen, Erfahrungen, die gar nicht stimmen. Ich musste mich korrigieren lassen vom Wort Gottes. Wir Menschen machen uns oft Bilder und im Alten Testament der Gebote, 2. Mose 20, Vers 4, glaube ich, du sollst dir, warum sagt Gott das? Die Inder haben alle irgendeinen Gott. Und die schreiben sich das auf den Stirn. Die werden richtig gezeichnet, wenn sie in Gott sie gehören. Sie haben das Ding zu Hause und beten das an, knien sich hin und bringen Opfer. Und sie werden wie die Götter, die sie anbeten. Da nicken sogar die Inder. Sie werden wie die Götter, die sie anbeten. Wenn du Mammon anbetest, wärst du ein kaltes, hartes Herz haben. Das, was wir anbeten, prägt uns persönlich. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Gott anbeten, dass wir ihn anbeten, wie steht das in der Bibel, in Geist und in der Wahrheit. Warum? Weil Gott viel mehr ist und viel größer, viel herrlicher, viel geduldiger und barmherziger, als ich mir das je vorstellen kann. Deswegen brauche ich die Hilfe, die Brille des Heiligen Geistes, dass ich ihn anbete, wie er eigentlich ist. Der Artikel geht weiter, aber ich mache jetzt Schluss. Nicht mit der Predigt, macht euch keine Hoffnung. Gott ist also barmherzig. Und es ist wichtig, dass wir ihn als solch einen Gott erkennen, weil es uns prägt. Wir finden das jetzt nicht nur wie in 2. Mose, wir finden es auch im Neuen Testament. Und zwar bei Lukas. Und zwar in Kapitel 6. Vielmehr steht da, liebt euer Feinde, schreibt Lukas, tut Gutes und Leid, wo ihr nichts dafür zu bekommen hofft. Wir haben gesehen, vor einigen Wochen, und zwar beim Reifeseminar, dass Gott betrübt war und Nehemia reden müsste mit den Reichen in Israel, weil sie während der Bau des Mauers die kleinen, ärmeren, Schwachen unterdrückt haben. Und sie haben sie so unterdrückt, die waren so hartherzig, dass die Armen ihre Kinder verkaufen müssten, um zu überleben. Innerhalb einer Gemeinde. Hier steht, und Leid, wo ihr nichts dafür zu bekommen hofft. Also bitte bittet mir nicht um Geld. Keiner kriegt was von mir. Nur wenn ich die Garantie habe, dass ich es zurückbekomme. Solche Gedanken sind ferne von uns. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Allerhöchsten sein. Auf diese Weise. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig. Das ist ein Aufruf. Das ist ein Gebot. Seid barmherzig. Du kannst das in einer Gemeinde spüren, ob sie barmherzig ist. Sag's dir. Das ist tastbar. Wie auch, und jetzt kommt es, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Da haben wir diesen Schlüssel. Wir beten ihm an, er prägt uns und wir werden barmherzig, wie er ist. Was nützt das Leib Christi hier unten auf Erde? Er hat uns hier zurückgelassen. Paulus schreibt, ich wäre lieber gestern schon entrückt. Bei Jesus, nichts lieber, was soll ich denn hier? Nur wegen dieser eine Aufgabe. Ich will den Auftrag, den Gott mir gegeben hat, vollendet. Ich habe eine Aufgabe, einen Auftrag. Und in diesem Auftrag und die Effektivität des Auftrages als Mitarbeiter wird deutlich. Oder wird, je deutlicher ist, je effektiver sie wird. Je mehr die Gemeinde wie Christus ist, das Leib Christi wie Christus ist, je mehr Leute werden hingezogen werden. Mit hundertprozentiger Sicherheit. Das ist Apostelgeschichte Kapitel 2. Die haben alles miteinander geteilt. So eine Gemeinschaft wie nach der Ausgießung des Heiligen Geistes, wie sonst gar nicht in der Gemeinde. Deswegen viele Gemeinden nennen sich die Urchristengemeinde. Aber die meisten sind urchristliche Gemeinde, auch nicht Urchristengemeinde. Die sind so urig, da kannst du Christus gar nicht sehen und das ist der Vorwurf der Welt. Oder sie sehen die Kirche und sagen, was hat das mit Gott zu tun? Ach, so ein Gott? Es widerspricht sich. Wir müssen Christus widerspiegeln. In allen Dingen. Gerade ganz wichtig ist es zuerst und vor allen Dingen eine Liebe zueinander. Das macht uns stark und bringt eine Ausstrahlung nach außen. Wie bewirkt Gott, und das haben wir bereits schon erwähnt, oder habe ich bereits schon erwähnt, wie bewirkt Gott in mir Barmherzigkeit? Wir haben gesehen, dass Gnade und Barmherzigkeit in direktem Verhältnis zu das Bewusstsein der eigenen Sünde und Unzulänglichkeit. Und das sehen wir hier in Lukas Kapitel 7. Es gibt ja hier, es gab doch die Geschichte des barmherzigen Samariters. Irgendwo, vielleicht beziehen wir uns noch kurz drauf, aber eigentlich habe ich gedacht, diese Stelle eigentlich macht es auch auf eine ganz andere Weise deutlich, wie die Geschichte des barmherzigen Samariters. Und es gibt da eine Frau, die bekannt war als Sünderin im Neuen Testament. Und Lukas erzählt von ihr. Und sie hat eine Begegnung gehabt mit frommen Menschen, mit hochreligiösen Menschen, mit Pharisäern. Und die Geschichte lesen wir in Lukas 7. Lukas 7 und wir lesen einfach ab Vers 36. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, bei ihm zu essen. Die Pharisäer haben gern mit Jesus philosophiert. Die haben ständig versucht, als Gelehrte, haben die immer versucht, ihn ein Bein zu stellen. Sein Leben lang. Sie wollten ihn fertig machen. Und dieser Pharisäer lädt ihn in sein Haus ein, aber mit einer völlig verdrehten Motivation. Und Jesus hat den Mut, und da erklärt er es mit Gnade, Barmherzigkeit und Wahrhaftigkeit zu tun. Er hat die Kraft, den Mann zu sagen, wo sein Problem liegt. Und Liebe ist so. Sie strebt und sucht Wahrheit. Sie duldet die Lüge nicht. Sie duldet diese falsche Frömmigkeit in uns nicht und um uns herum. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, bei ihm zu essen. Und er ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Die ist bekannt als Sünderin. Das ist die Sünderin. Als sie vernahm, dass er zu Tisch saß im Haus des Pharisäers, brachte sie ein Glas mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen. Weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte sie mit Öl. Hier haben wir den gefallenen Menschen. Tiefer kann man nicht fallen als diese Frau. Und wir haben den herrlichen, allmächtigen Schöpfer Himmel und der Erde. Und er lässt sich von diese kleine unreine Frau anrühren und küssen. Man vorstellen, ne? Frauen. Das gibt da Frauen in der Bibel, die haben Jesus geküsst. Auch die Jünger haben Jesus geküsst. Es gibt viele verschiedene Weise, einen Menschen zu küssen. Junge Leute. Einige kennen das schon, weil ihr schon verheiratet seid, und andere werden es bald kennen und können nicht drauf warten. Aber es gibt auch einen Bruderkuss, und ich kenne das auch. Wir sind das nicht gewohnt, diesen körperlichen Kontakt. Ich sehe unsere russischen Geschwister, sie kennen das. Es gibt Brüder, in einer Gemeinde wurde ich auf den Mund geküsst. Bin gleich die nächste Woche wieder zurückgegangen. Nee, das ist wirklich gewöhnungsbedürftig. Mike, das wäre was für dich. Aber ein Kuss auf die Backe. Ja, das wissen wir besser. Es widerstrebt uns, okay? Das sind wieder unsere Vorstellungen. Es ist viel Kultur und viel dran. Ich habe gelernt, dass es gut ist. Und es gibt viele Brüder in dieser Gemeinde, die habe ich auf die Wange nicht die Backe, geküsst. Und, nee? Können wir nach dem Gottesdienst machen? In Indien bist du unterwegs mit deinen Brüdern. Ich weiß nicht, wie es jetzt in Eritrea, Äthiopien, Sri Lanka, Tamil Nadu ist, aber in Indien ist es so, dass Männer Hände halten. Und ein Mann, der dich liebt und schätzt, wird dir bei der Hand nehmen, wenn du beim Spazieren, und wird einfach Händchen mit dir halten. Ist alles gewöhnungsbedürftig. In Jesus war es so. Es steht hier im Text drin. Die Männer haben sich geküsst. Und Jesus beschwert sich, dass Simon ihn nicht geküsst hat. Lass uns weiterlesen. Als aber der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei den selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so wusste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihm anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Er kapiert es nicht. Er ist geschult, hochintelligent, religiös, aber er versteht das nicht, dass Gott den Menschen, den unreinen Menschen so nahe gekommen ist. Da kann er nicht mit umgehen. Und er lässt sich noch, normalerweise hätte ein Jude sich 7-mal gewaschen. Ein Heide genügte, der vorbeiging. Und wenn er nur mit seinem Klug, mit seinem Gewand ihn berührt, da geht der Jude weg und wäscht sich 7-mal. Jetzt ist hier aber, er hat geglaubt, er sei ein Prophet, sagte, aber er kann kein sein, weil sonst hätte er das gewusst. Viele können dieser Gedanke nicht verkraften, dass Gott durch den Heiligen Geist in Maria den Erlöser zeugt. Das geht nicht mehr. Viele unserer islamischen Brüder im menschlichen Sinn, das kannst du nicht sagen, das ist Gottes Lästerung. Diese Nähe. Und uns geht es auch, dir und mir geht es auch. Je älter ich werde, je mehr ich begreife, obwohl ich unrein bin und unzulänglich und voller Fälle, wie nah mir Gott ist. Und es geht sicherlich zum Ende hin. Ich will jetzt nicht nächste Woche, ich bin ganz gern hier bei euch und meine Familie. Bin da nicht ganz so geistlich wie Paulus. Der sagt nichts wie weg hier. Aber je älter ich werde, je mehr ich begreife, wie nah Gott mir ist. Und die Bibel sagt mir, er ist nicht nur nah, sondern er ist, wo ist Gott? Wo ist Gott? Bitte, wo ist Gott? Ich stelle dir eine Frage, wo ist Gott? Ja, in dir. In dir. Wie geht's Ihnen? Wie geht's Ihnen denn? Aufgeräumt, sauber? Warm, gemütlich? Feuer an? Brennt dein Herz für Jesus? Wie geht's Ihnen? Er ist nicht nur uns nah, sondern dieser Gott ist in uns. Weißt du, und das bereitet mich vor auf diesen Schritt, den ich tun muss. Wo ich die Bude hier verlasse und diese Bude und diese Bude und die Familie. Einfach das Bewusstsein der Nähe Gottes. Es nimmt mir die Angst. Es nimmt mir nur die Angst, sondern es erzeugt eine Sehnsucht in mir. Ja, es ist schön hier, aber ich will zu dir. Ich bin für dich geschaffen, von dir gekommen. Und ich will wieder nach Hause. Das ist da. Aber dieser Pharisäer, weißt du, der ist zur Bibelschule gewesen, der hat Theologie studiert, der lehrt andere und kennt Gott nicht. Wieder zurück. Sein Bild von Gott, denn er vermittelt die ganze Woche, den ganzen Monat, die ganzen Jahre in der Bibelschule, ist falsch. Genauso falsch wie unsere Theologen, wie unsere Bibellehrer. Die sagen, wir wissen nicht, Gott, Mann, Frau, weiß ich nicht, vielleicht sei beides. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sprach, Meister. Der weiß gar nicht, was ein Meister ist. Der ist doch nicht sein Meister, der hat einen anderen Meister, der Simon. Sag es. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Er spricht ihm auf einer Ebene, ne? Verstehst du? Ja, die Priester, ne? Das geht also um Knete und Macht, ne? Oder? Die Pharisäer. Es geht doch um Geld und Macht. Und nur auf dieser Ebene kann er mit ihm kommunizieren. Die Geschichte des barmherzigen Samariters hätte für ihn wahrscheinlich nicht gereicht. Da hätte er sich überhaupt gar keinen Bezug dazu gefunden. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner, einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon antwortete und sprach, ich denke, der dem am meisten geschenkt war. Oder geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, da hast du richtig gemacht. Theologe, das ist du große Theologe, ne? So eine einfache Kindergeschichte. Ich liebe Jesus. Der bringt diese Leute runter. So eine einfache Geschichte. Und wir haben einen Pastor, der studiert ist. Pädagoge. Weißt du, warum ich so gern bei Jörg sitze? Und das ist ein Kompliment. Er könnte das anders machen. Weil es so einfach ist. Ist so einfach. Ist alles, das ganze Leben ist so einfach. Die Studierten, die machen sich selber Probleme, stehen sich selber im Weg, ihr Gehirn. Und deswegen kommt er mit Kinderstunde-Geschichten an. Hast du richtig beurteilt? Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen. Du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Und das war Brauch. Wisst ihr das? Das war Brauch. Als Gastgeber hätte er das dafür sorgen müssen oder eigentlich dasselbe tun müssen. Die Füße seiner Gäste waschen. Aber der war so verwickelt in höheren Gedanken. Dieser aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit den Haaren getrocknet. Hier berührt mich wieder die Nähe. Und ich kann mir vorstellen, weil Gott ein Gott der Liebe ist und wegen Jesus Demut und Barmherzigkeit, seine Freude an Vergebung, das war für Jesus herrlich, dass diese Frau das Wesentliche begriffen hatte. Sie hatte das Wesentliche kapiert. Ich kann das tun, denn mein Herr ist barmherzig. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Hier haben wir also, bin ich ein Ehelehrer nicht, ne? Du hast mir keinen Kuss gegeben. Diese aber hat, seit ich hereingekommen, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Das ist Anbetung. Mir ist die Anbetung hier in der Gemeinde nie lang genug. Wir haben Donnerstag Anbetungsabend. Anbetungsabend, ne? Um 7. Diesen Donnerstag um 7. Ne? Kommt doch. Lasst uns diesen Jesus anbeten. Macht dich auf den Weg. Lass andere Dinge stehen. Vergiss den Fußball. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Dieser aber hat sein Ich hereingekommen. Nicht abgelassen, nicht aufgehört. Meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salböl, ein kostbaren Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, Simon, hier hast du was zu lernen. Ihre viele Sünden sind ihr vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und das ist hier Ziel eigentlich der Geschichte. Je mehr ich begreife, was Gott mir vergeben hat, je mehr ich ihn liebe. Deswegen ist es wichtig, dass durch die Schrift, die Gemeinschaft mit Gott und den Heiligen Geist, dass wir erkennen, wer wir eigentlich sind, beziehungsweise wer wir nicht sind. Paulus schreibt zu den Römern, glaub nicht, ne? Lass dich nicht verführen zu glauben, du seist etwas, was du nicht bist. Komisch. Davor werden wir gewarnt. Das andere ist eigentlich keine Gefahr, oder? Dass ich zu wenig von mir glaube, zu niedrig, aber dass ich zu hoch, eine zu hohe Meinung von mir selbst habe, das ist gang und gäbe. Deswegen spricht Paulus das an seinem Brief an den Römern. Hab nicht so eine hohe Meinung. David sagt, ich danke dir, Herr, dass du mich erniedrigt hast. Dass du mir gezeigt hast, wer ich bin. Und ich weiß, ich habe das öfters gesagt, aber ich wollte es heute Morgen dennoch heute Morgen nochmal sagen. Es ist nicht das, was du getan hast. Du kannst sagen, und ich habe eine ganz liebe alte Frau, die kam zu mir vor, war ich frisch bekehrt und habe mein Zeugnis gegeben, irgendwo in Süddeutschland. Und die war mit Tränen angerührt. Und bei mir lief sowieso die Schnutte, Nase, Augen, alles wie sonst immer. Und die war so seelisch angerührt. Ich hoffe auch ein Stückchen durch den Heiligen Geist. Sie kam aber zu mir und sagte, oh, Peter, das ist so ein tolles. Und sie zitierte, dir ist so viel vergeben, deswegen liebst du Jesus so sehr. Und ich dachte, ja, ich hoffe, ich komme dazu, dass ich das lerne. Da habe ich gedacht, was ist mit dir denn? Es war eine alte, fromme Dame. Ich sage, das würde heißen, weil du das nicht getrieben hast, was ich getrieben habe, dass du nicht mehr in der Lage bist, Gott zu lieben wie ich. Da wäre Gott unfair, oder? Seht ihr da den Zusammenhang? Es ist die Erkenntnis von dem, was ich in der Lage bin, nicht das, was ich getan habe. Und du sagst mir, okay, Ich habe es nicht getan, klar, ich habe es gedacht, das ist aber nicht so schlimm. Nein, nein, nein. Jesus lehrt, dass dein Gedanke, wenn du die Ehe gebrochen hast hier drin, wenn du gedacht hast über deinen Bruder, du Idiot, dann hast du es getan. Da bist du ein Mörder. Hör mal zu, wenn das stimmt und du hast es nicht getan, heißt es, dass Gott dich davon bewahrt hat, okay? Und wenn Gott mich vor etwas bewahrt, dann liebe ich ihn noch viel mehr. Oder als dass er das zugelassen hat, dass ich es tue. Oder liege ich da falsch? Es geht darum, dass ich einfach das Böse, das Niedrige in mir erkenne und Gott danke dafür, dass er das nicht zugelassen habe, dass ich es getrieben habe. Und ich weiß es nicht, ob diese alte liebe Schwester das eigentlich gesehen hat. Keine Ahnung, ich kannte gar nicht. Nur es hat mich im Nachhinein unheimlich bewegt, bis zum heutigen Tag. Ich werde sie nie vergessen, ich kann sie immer noch vor mir sehen. Eine ganz liebe alte Fromme mit einem langen Rock und so ein Dutt hier hinten. Ne? Also vom Herzen lieb. Ich schließe jetzt mit einer Andacht von Onkel Spurgeon. Ein guter alter Baptist, der beste Baptist, der jemals gelebt hat, meiner Ansicht nach. Gibt viele gute, aber... Gut, ich schließe jetzt hier mit diesen paar Zeilen. Er zitiert Lukas 23, 27. Es folgt ihm aber eine große Volksmenge und Frauen. So Frauen wie diese, okay? Die klagten und beweinten ihn. Inmitten des aufgewühlten Pöbels, der den Erlöser zu seinem Verhängnis trieb, waren einige gütige Seelen, deren bittere Qual Entlastung durch Wehklagen und Jammern suchten, eine passende Melodie. Um diesen Marsch des Lebens zu begleiten. Wenn meine Seele es schafft, sich den Retter vorzustellen, wie er sein Kreuz nach Golgotha trägt, dann macht sie sich eins mit den gottesfürchtigen Frauen und weint mit ihnen. Denn wahrlich, Dies ist ein wirklicher Grund zu Betrübnis. Ein Grund, der tiefer liegt, als diese trauernden Frauen ahnen konnten. Sie beklagten die misshandelte Unschuld, verfolgte Gottheit, blutende Liebe, Demut, die kurz vor dem Sterben war. Aber mein Herz hat einen tieferen und bitteren Grund zu klagen. Meine Sünde waren die Geißel, die diese Schultern zerrissen. Und die blutenden Braunen mit den Dornen krönten. Meine Sünden schrien, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und legten das Kreuz auf seine Schultern. Dass er zu sterben weggeführt wurde, ist Leid genug für eine Ewigkeit. Aber dass ich sein Mörder gewesen bin, wichtige Erkenntnis für dich, ist mehr und für mich, ist mehr, unendlich mehr Leid als all eine armselige Quelle der Tränen ausdrücken kann. Weshalb diese Frauen liebten und weinten, ist nicht schwer zu mutmaßen, aber sie können keinen größeren Grund zu Liebe und zu Klage gehabt haben, als mein Herz hat. Nains Witwe hat ihren Sohn wiederhergestellt gesehen, aber ich bin selbst zum neuen Leben auferweckt worden. Petrus Schwiegermutter wurde vom Fieber geheilt, aber ich von der größten Plage der Sünde. Aus Magdalena wurde 7 Dämonen ausgetrieben, aber aus mir eine ganze Legion. Maria und Martha genossen die Besuche des Herrn, aber er wohnt in mir. Seine Mutter trug seinen Körper, aber er wurde in mir geformt. Hoffnung der Herrlichkeit, nicht weniger als die heiligen Frauen in der Schuld stehend, lass mich nicht hinter ihnen in der Dankbarkeit oder im Leid zurückbleiben. Vater, wir bitten dich, dass du durch dein Wort an uns Demut bewirkst. Denn du liebst Demut. Du bist die Demut. Vergib du uns unsere Schuld, wie wir auch vergeben diejenigen, die uns in Schuld stehen. Und schenk du uns Herzen, die dir gefallen. Wir bitten das, Vater, in Jesus' Namen. Amen.